vor einiger Zeit schon angefangen, über die Ökonomie des Himmels zu sprechen. Und wir machen heute Fortsetzung. Wir werden heute Fortsetzung machen. Und ich denke, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir über diese ganze Thematik sprechen. Wenn du unruhig wirst, wenn in der Gemeinde über Geld gesprochen wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du ein Problem damit hast. Und der Herr möchte uns freisetzen. Der Herr möchte uns freisetzen. Wir verbringen, manchmal sind wir ein bisschen komisch, wir verbringen, die meisten von uns, einen Großteil unserer Zeit damit, dass wir Geld verdienen. Stimmt das? Ja, und wir sind sehr fokussiert darauf. Und die Bibel hat unheimlich viel über dieses ganze Thema zu sagen. So, warum sollten wir in der Gemeinde nicht darüber sprechen? Amen. Wenn die Bibel was darüber zu sagen hat, dann sprechen wir drüber. Wir lesen hier aus der Bibel. Seid ihr bei mir? Das letzte Mal hatten wir angefangen, über den Zehnten zu sprechen. Der Zehnte, das sind 10% unseres Einkommens. Und wir hatten diese Stelle in Maleachi gelesen, wo es heißt in Maleachi Kapitel 3, Vers 10, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Gott möchte uns segnen. Gott möchte uns Gutes tun. Wir haben im 2. Korintherbrief davon gelesen, dass Jesus arm wurde um unsertwillen, damit wir durch seine Armut reich würden. Aber wir sind reich gemacht in ihm, nicht nur, damit wir versorgt sind, damit wir das haben, was wir brauchen, sondern Gott möchte uns benutzen, ein Kanal zu sein, ein Segen zu sein für andere. Und er möchte, dass wir helfen mit den Mitteln, mit den Ressourcen, auch mit den finanziellen Mitteln, die Gott uns gegeben hat, das Reich Gottes, den Bau des Reiches Gottes, den Bau der Gemeinde zu unterstützen. Genauso wie im Alten Testament das Volk den Reichtum Ägyptens genommen hat, die Schätze, die sie aus Ägypten mitgenommen hatten und es gebracht haben, freiwillig, um ein Heiligtum, eine Bewohnung Gottes zu bauen. Genauso bauen wir im Neuen Testament eine Bewohnung, eine Behausung Gottes. Und es ist nicht ein Gebäude, es ist nicht ein Haus. Jedenfalls nicht ein Haus aus Steinen und Holz. Die Bibel sagt, dass es ein lebendiges Haus ist und dass wir uns selber aufbauen lassen sollen als lebendige Steine. Und es ist unsere Verantwortung, diesen Bau zu unterstützen. Den Bau dieses Gebäudes, den Bau dieses Tempels zu unterstützen. Und deswegen glaube ich, dass es eine gute Sache ist, auch unter dem neuen Bund den Zehnten zu geben. Und Simone und ich, wir geben gemeinsam den Zehnten, seit wir verheiratet sind. Und wir haben unsere Kinder von klein auf gelehrt, den Zehnten zu geben und Opfer zu geben. Und wenn Gelegenheit ist, erzähle ich nachher noch ein bisschen was von mir zu diesem Thema, aber ich habe andere aus der Gemeinde gebeten, einfach mal ein bisschen was aus ihrem Leben zu erzählen. Leute, von denen ich weiß, dass sie über viele Jahre treue Geber gewesen sind. So, wer möchte anfangen? Ist das Ding an hier überhaupt? Okay. Gut. Heidrun, René, ihr beide. René übernimmt das. Ich weiß nicht. Ihr könnt es doch beide machen, wie ihr möchtet. Okay.
Ja, ich bin noch nicht immer Christ gewesen und
Na, ist für die Aufnahme.
Erst nachdem ich hier in die Gemeinde gekommen bin, durch Heidrun, habe ich hier durch die Predigten zum Glauben gefunden. Als Kind hatte ich zwar schon Kontakt zur Kirche, ich musste da in die katholische Kirche gehen als Kind. Und vom 10. habe ich dann damals nichts mitbekommen. Ich habe zwar den Klingelbeutel mal gesehen, aber ich hatte überhaupt keinen Bezug zum 10. Und irgendwann kam es hier dazu, dass es auch Predigten gab über den 10. Und habe auch Konferenzen darüber gehört. Und es hat mich dann beschäftigt, weil bis dann hatte ich das noch nicht gemacht mit dem 10. Ja, und es hat mich bewegt und nachdem ich genug darüber gehört hatte, hatte ich dann doch den Entschluss gefasst, ja, das ist richtig, das zu tun. Und dann haben wir darüber geredet zusammen und irgendwann war der Zeitpunkt, wo wir damit angefangen haben. Und Heidrun wollte auch noch was sagen.
Er hat sich extra kurz gehalten. ja, als der Pastor gefragt hat, ob wir was darüber erzählen können, und meinte, ja, wie seid ihr eigentlich dazu gekommen, den 10. zu geben? Und da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht. Und da sind mir eigentlich 3 Punkte eingefallen. Also zuallererst waren es meine Eltern. Da kann man, denke ich, sehr, sehr dankbar sein, wenn Eltern einem das vorleben, den 10. zu geben. Und was mich so als kleines Mädchen so beeindruckt hat, wir hatten so eine schöne, niedliche Kiste. Und da wurde dann immer der 10. reingetan und der lag an einer besonderen Stelle im Schrank und ich fand die Kiste immer so cool. Also das war irgendwie so schön, die sah so toll aus. Und das war was Besonderes für mich. Einfach, weil das so schön verpackt war. ja, und dann war das natürlich die Bibel, klar. Und ich habe also 2 Bibelstellen, die mich wirklich da geprägt haben. Aus dem 1. Korinther 6, diese Stelle, wo die Bibel sagt, dass Götzendiener und Ungerechte und Räuber und Diebe nicht das Reich Gottes erben. Das hat mich irgendwann mal so richtig getroffen, wie so ein Blitz. Ne? Weil ich dachte, naja, eigentlich bin ich ja nicht so davon. Ne? Also, boah, ich klaue jetzt nicht. Und also, ja, ich dachte so, bin ja eigentlich ganz gut. Und dann bin ich auf diese Stelle von Malachi gestoßen, die wir hatten, gerade 3 Vers 6. Aber wenn du mal ein paar Verse vorher liest, dann wird es richtig interessant. Weil da sagt nämlich Gott, dass wir ihn berauben. Und da dachte ich, okay, berauben hat was mit Räuber zu tun und mit Dieben, also bin ich ja doch ein Dieb. Wenn ich das also nicht mache, logisch, ne? Also für mich war das irgendwo logisch, dann werde ich das Reich Gottes nicht erben. So, und da habe ich gedacht, okay, fängst du jetzt lieber mal an, ja? Weil du möchtest ja in den Himmel. Also das war eigentlich eher so eine mechanische Sache zuallererst. Später dann habe ich auch Predigten darüber gehört und der Markus Rex, der Pastor Markus Rex aus Frankfurt-Oder, viele kennen ihn, hat mal gesagt, wenn du den 10. nicht gibst, was traust du deinem 10. mehr zu als Gott?
Wow.
Dachte ich, boah. Das hat wirklich gesessen. Ne? Weil wenn du manchmal so denkst, Mann, 10%, das ist schon echt ein Sümmchen. Ne? Ich weiß nicht, wie viel du verdienst, das müssen wir jetzt auch nicht sagen. Aber es ist halt doch eine Summe, wo du sagst, Mensch, die könnte ich auch gut woanders hingeben. Ne? Schuhladen oder so. Ne? nein, ist so, ist doch wirklich so, seid doch mal ehrlich. Oder du hast halt wirklich eine Not, es reicht nicht und du brauchst es einfach. Für mich war das dann eine Frage des Vertrauens einfach, dass du Gott wirklich vertraust, dass du nicht deinem 10., den du zurückbehältst, mehr vertraust als Gott. Mhm. Und das ist einfach für mich so wichtig, diese 3 Punkte. Und dann geht diese Stelle Malachi natürlich weiter, dass er uns die Fenster des Himmels öffnet und er hat gesagt, prüft mich. Mhm. Kennt jemand noch eine Stelle, wo er sagt, prüft mich? Mhm. Pastor, ich kenne keine. Mhm. Und das finde ich richtig toll. Ja. Und das habe ich wirklich gemacht. Das haben wir beide gemacht. Und ich habe wirklich Gott gesagt, hier, ich werde das machen. Ich werde den 10. geben, wir werden das treu machen, wir werden den ganzen 10. geben. Und dann, ja, haben wir wirklich so ein, in vielen Dingen Überfluss erlebt, was dann auch dann am Ende der Stelle steht. Und davon erzählt mein Mann.
Ich habe erstmal ganz kurz noch eine Frage. Du hast erzählt von deinen Eltern. Das fand ich richtig cool. Also die haben sofort, wenn sie ihr Gehalt bekommen haben, haben sie weggelegt.
Ja, also früher war das nicht so, dass wir so PayPal hatten und was weiß ich, womit du bezahlen kannst mit Google und was weiß ich. Meine Eltern haben das Geld abgeholt, wenn sie das gekriegt haben. Das war immer ein Ritual. Dann wurde das eingeteilt auf dem Tisch. Ich habe das immer gesehen. Und ein Teil war eben der Zehnte. Und der wurde da reingetan bis zu dem Punkt, wo er dann in die Gemeinde gegeben wurde. Wow. Und ich habe das gesehen. Also nicht nur auf dem Bankkonto, da siehst du das ja nicht. Wenn du das siehst als Kind, die haben mich nicht so erzogen. Muss ich ganz ehrlich sagen, sie haben mich jetzt nicht wie ihr eure Kinder trainiert, so von 10 Cent so den 1 Cent und davor zu tragen. Ich weiß. Aber trotzdem ist es ein Vorbild gewesen. Du verinnerlichst das als Kind und du machst es dann halt auch später.
Stark, danke.
Ja, klar war es nicht immer leicht, den Zehnten zu geben, wenn du viele Rechnungen bekommst und dann überlegst du, was bleibt jetzt für mich noch übrig. Aber wir haben uns wirklich dafür entschieden, treu zu sein und es hat auch wirklich wehgetan. War nicht immer leicht, aber wir haben... Das ist einfach ehrlich. Und, wir haben es gemacht und wir haben wirklich Gott erlebt. Wir hatten immer genug. Und wir haben auch wirklich Überfluss erlebt. Wir können nicht sagen, dass wir irgendwann mal wirklich schweren Mangel gehabt hätten in unserem Leben. Und es gab auch Zeiten, wo wir einfach viele Möbel übrig hatten. Und wir konnten dann auch diese Betten, die wir da hatten, weitergeben. Es haben sich Gelegenheiten ergeben, wo wir die verschenken konnten. Und die wurden auch gebraucht. Und es ist einfach auch schön, ein Segen zu sein für andere, wenn man sieht, andere haben Not. Und man hat einfach die Möglichkeit, anderen damit zu dienen, mit dem Überfluss, den man hat. Auch Überfluss bedeutet ja nicht nur, dass man treu ist im Zehnten geben, sondern auch, dass man die Fähigkeit hat, in die Gemeinde zu investieren. Und das war einfach schön, dass wir das machen konnten. Das haben wir gerne getan. Das war für uns, für mich eine Freude und auch eine Ehre, das tun zu können. Und für mich ist es das Zehnten geben nicht nur eine Pflicht, sondern auch für mich ist es einfach eine Ehre, am Reich Gottes mitbauen zu können. Das bereitet mir Freude, teilzuhaben daran. Und es ist einfach auch schön, dass man in die Lage versetzt ist, mit dem, was man hat, anderen Freude zu machen, dass man einfach Leute beschenken kann oder Leuten in Notsituationen helfen zu können. Und das berührt mich auch. Heidrun wollte auch noch was sagen.
Na okay, gut, eins noch. Hast du mal eine Minute noch mit? Also letztes Jahr sind wir wirklich, also du wirst dann auch wirklich herausgefordert, ne? Also Gott geht mit dir einen Schritt nach dem anderen. Und letztes Jahr sind wir wirklich ein bisschen herausgefordert worden. Wir hatten die Gelegenheit, den Jüngsten auf eine Privatschule zu schicken. Und wir haben tatsächlich Gott gefragt, dürfen wir das machen, sollen wir das machen? Es ist gut, wenn du Gott fragst und nicht immer irgendwas machst. Weil dann kann es auch manchmal knapp werden. Es ist gut, wenn du das okay von Gott hast. Ja. Und er hat das wirklich gesagt. Und ich habe so gesagt, Herr, das ist nicht möglich. Das geht nicht. Also weil wir hatten Kosten im Monat von einem kompletten Gehalt von uns. Also und das hast du nicht einfach mal übrig. Ja, also wir nicht, weiß ich nicht. Ich sage, Herr, wenn du das nicht machst, wird das nicht funktionieren. Und es ist ein Wunder nach dem anderen passiert. Also das war wirklich der Höhepunkt in den Jahren, wo wir Zehnten gegeben haben, dass wir darüber hinaus wirklich in der Lage, über dem Zehnten geben. Also wir haben nicht den Zehnten weggenommen und den Jonas gegeben. nein, darüber hinaus das machen konnten, das ist einfach wirklich ein Wunder. Echt. Also dass Leute auf uns zukamen, unser Nachbar, der wollte plötzlich ein Grundstück von uns kaufen. Er sagt, okay, cool. Ja, bitte. Und es war genau das Geld, was wir gekriegt haben, für einen Monat für ihn. Also waren es nur noch 11. Also das ging wirklich eins nach dem anderen. Und ich trau mich jetzt einfach, was finanzielle Sachen betrifft, größer zu denken.
Wow.
Und das ist einfach, ja, das lernt man halt, aber nur Stück für Stück.
Ja, super, super. Vielen, vielen Dank. Gebt ihm bitte einen Applaus. Ja, stark, absolut stark. Weißt du, Gott ist nicht als erstes an unserem Geld interessiert, sondern Gott ist an einer Beziehung mit uns interessiert. Wir sind dazu geschaffen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben, um ihn zu kennen. Wir haben gelernt, dass Gott ein Gott der Liebe ist. Wusstest du das schon? Dass Gott uns mehr liebt als irgendein anderer Mensch. Aber Gott sehnt sich auch nach einer Antwort auf diese Liebe. Wusstest du das auch, dass Liebe sich immer nach einer Antwort, nach einer Reaktion sehnt? Und die Reaktion, die Antwort, die Gott bei uns sucht, auf seine Liebe hin, ist unser Vertrauen. Unser Vertrauen. Und Vertrauen ist ein anderes Wort für Glauben. So, das ist, woran Gott Interesse hat. Das ist, was Gott sucht. Ihr kennt bestimmt alle diese bekannte Bibelstelle, wo es heißt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Gott möchte, dass wir ihm vertrauen, weil wir erkannt haben, wie sehr er uns liebt. Amen. Ich sage das nochmal, lass das bitte tief in dein Herz sinken. Gott möchte, dass wir ihm vertrauen, weil wir erkannt haben, weil wir verstanden haben, wie sehr er uns liebt. So, und dann fordert er uns heraus und er fordert unseren Glauben heraus. Bei solchen Sachen zum Beispiel wie dem Zehnten. Gott sagt, bring mir deinen Zehnten, gib mir deinen Zehnten und dann vertraue mir, dass du nicht zu kurz kommen wirst. So wie wir es gelesen haben in dieser Bibelstelle, ja, wo Gott sagt, prüft mich, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen werde. Das ist entgegen aller Logik. Was hier steht, ist, gib etwas weg von dem, was du hast, und am Ende wirst du mehr haben. Das ist nicht logisch. Das menschliche Denken sagt, wenn ich was weggebe von dem, was ich habe, dann habe ich am Ende weniger. Das ist menschliches Denken. Und dieses menschliche Denken kommt von einem Leben, das getrennt ist von Gott, das diesen liebenden Vater nicht kennt. Amen. Aber Gott möchte, dass wir ihn kennen. Gott möchte, dass wir ihm vertrauen und er möchte, dass wir die Ökonomie des Himmels tatsächlich verstehen. Das ist, worum es geht. Deswegen nennen wir diese Serie die Ökonomie des Himmels. Die funktioniert anders als die Ökonomie dieser Welt. Die Ökonomie des Himmels sagt, gib mir im Vertrauen, indem du mir vertraust, und du wirst nicht weniger haben am Ende, sondern du wirst sogar mehr haben. Du wirst sogar mehr haben. Prüft mich, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen werde und Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber ich sage es einfach nochmal. Falls ich schon mal gesagt haben sollte. Wir gehorchen Gott nicht aus Druck, Wir gehorchen Gott nicht aus Zwang. Wir gehorchen Gott nicht aus Angst vor Strafe, sondern wir gehorchen Gott, weil wir ihm vertrauen. Amen. Halleluja. Halleluja. Und ich fand das sehr bemerkenswert, was René auch gesagt hat. Er kam aus einem Hintergrund, wo dieses Konzept völlig unbekannt war. Und dann hat er gehört, was hat er gehört? Er hat das Wort Gottes gehört. Er hat das Wort Gottes gehört zu diesem Thema. Und wenn wir das Wort Gottes hören zu einem Thema, dann sollte uns das immer zu einer Reaktion bringen. Dass wir darauf reagieren, dass wir anfangen, das zu tun, was das Wort Gottes sagt. Dass wir anfangen, uns entsprechend diesem Wort zu verhalten. Und das betrifft jeden Bereich unseres Lebens. Und so betrifft es auch den Bereich unserer Finanzen. Und das ist ein Bereich, wo wir gerade ganz konkret erleben können, die Güte und die Treue Gottes. Und es ist natürlich ein Abenteuer. Und ich danke auch Heidrun und René für ihre Ehrlichkeit, für ihre Offenheit, zu sagen, ja, das ist mir nicht immer leicht gefallen. Weißt du, im Psalm gibt es eine Bibelstelle, wo es heißt, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Manchmal ist das eine Herausforderung. Halleluja. Gut, ich habe Carlos und Chris gebeten, noch was zu erzählen, wie sie dazu gekommen sind, den Zehnten zu geben und wie sie das handhaben. Darf ich euch bitten, oder?
Also ich habe also Jesus kennengelernt, als ich ungefähr 16 Jahre alt war. Und ich komme aus einer Gemeinde in Bogota, das war auch eine Gegend, wo einfach im Durchschnitt, also relativ arm war. Also Gott sei Dank, also haben wir immer was zum Essen und so, aber viele also Geschwister von der Gemeinde manchmal hatten also nicht so viel zu essen oder arbeitslos, Mädchen auch schwanger und so viele also soziale Probleme. Und ich erinnere mich schon ganz genau daran, also ein Pastor, also der Pastor von der Gemeinde hat gesagt, ich weiß, dass das ein schwieriges Thema ist, aber kann ich einfach nicht schweigen, weil also das kommt als Segen für euch, wenn ihr einfach das hört. Und das ist auch also so die Ökonomie des Himmels. Ja. Und also das war auch also Leute, aber wirklich, dass wir einfach nicht, also wir hatten nicht so viel Geld insgesamt, ich war Student sowieso, also hatte ich nichts. Und haben wir aber über die Zehnte gesprochen, was das bedeutet. Und dann natürlich, also zu Hause habe ich überhaupt nicht davon gehört. Aber habe ich was richtig, wirklich verstanden. Also die Augen wurden geöffnet. Und das war, also Jesus, wenn er sagt, weil du über weniger treu warst, werde ich über vielen einsetzen. Mhm. Und das war... Habe ich gesagt, also, tatsächlich haben wir jetzt weniger, also nicht so viel. Aber wir können jetzt also mit diesem kleinen Geld, wir haben nicht so viel, wir können treu sein. Und das haben wir auch so in der kleinen Gruppe. Wir hatten viele kleine Gruppe. Die kleine Gruppe waren auch wirklich in den Häusern manchmal aus, also die sehr schlecht also aussehen. Und trotzdem dort waren also die Leute treu, die haben jetzt so wahrscheinlich Arepas, wie er weiß, was Arepas ist, kleine Sachen verkauft. Und die waren so treu und die waren so für mein Beispiel. Alte Frauen, alte Männer, einfach so. Und habe ich einfach damit angefangen. Und dann habe ich auch von meinen Leitern und so gelehrt, wurde ich gelehrt, dass wenn du Gott was gibst, das ist nicht, weil Gott das braucht, sondern du gibst was, weil Gott dir schon was gegeben hat. Amen. Also du musst nicht einfach als Investition, das ist schon, du hast schon was bekommen. Und also diese Gedanken, die sind so ganz tief in meinem Herzen geblieben. Und es war tatsächlich so. Also Chris ist auch in einer christlichen, Familie aufgewachsen. Und sie von Anfang an, als wir zusammen waren, also war für uns so klar, also ich habe immer... Das bezahlt so, ich erinnere mich schon, ich habe also, das ist gewechselt, also Pesos, also was wir in Kolumbien haben vom Wert her, und ja, Euros. Und ich hatte also mein Vater, also für die Uni, hat mir 3 Euros täglich gegeben. 3 Euros war also dafür, also für meinen ganzen Tag war 3 Euros. Das muss mir reichen. Und wir hatten also diese 30 Cent, glaube ich, also hatte ich also von jedem Tag genommen. Und dann am Wochenende hatte ich was, um Gott zu geben.
Wow.
Und dann, das war auch natürlich viel. Und dann haben wir mal gebetet, war im Gebet, erinnere mich schon, Jesus oder Gott, wir wollen dir viel mehr Zehnte geben. Und dann natürlich im Hintergrund, das heißt, wir möchten mehr von dir bekommen. Und es ist tatsächlich so. Also kann ich nicht anders sagen. Mhm. Also wenn ich einfach mein Leben vor 20 Jahren sehe, oder noch nicht vor 20, also 15 Jahren, war ganz, 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 ganz anders. Und was wir jetzt also vorher geben können, also was wir auch heute geben können und dürfen, es ist wirklich also einen großen und riesigen Unterschied. Und das ist, und ist eigentlich das so, weil Gott schon uns was gegeben hat.
Ja.
Er hat uns schon gegeben, deswegen geben wir eben also mit voller Freude, ohne Traurigkeit, ohne, können wir auch im Friede ihm geben. Wir wissen, dass nicht nur diese 10%, sondern alle unser Einkommen gehört ihm. Und wir sollen einfach unser Einkommen richtig nutzen für nur gute Ziele und gute Zwecke. Ein Teil geht zur Gemeinde immer, weil das Gottes Wort einfach zu anderen, also anderen Menschen erreichen soll. Und es ist uns schon klar und wir nutzen auch das Geld für etwas anderes, genießen wir auch unser Geld und haben wir eigentlich Segen dadurch
bekommen. Amen. Vielen Dank, Carlos. Vielen Dank, ja, stark. Ja, und ich kann das wirklich bestätigen, dass Sie auch beide ganz, ganz treue Geber sind. Und ich denke, dass das so, so wichtig ist, einfach diese Dinge zu verstehen. Super. Super. Super, fantastisch. Ja. Und du sagst, naja, das ist ja überhaupt kein Problem für den Carlos, weil der verdient ja viel. Er hat nicht dort angefangen, wo er jetzt ist. Habt ihr das alle gehört, was er erzählt hat? Ja. Ein ganz, ganz wichtiges Prinzip. Ein wichtiges Prinzip der Bibel. Wenn wir treu sind im Kleinen, sagt die Bibel, wird der Herr uns über viel setzen. Aber gleichzeitig sagt Jesus auch, wer untreu ist im Kleinen, wird auch untreu sein im Großen. Wenn wir das nicht sehen, betrügen wir uns selbst. So warte nicht auf das Rieseneinkommen irgendwann oder auf die Erbschaft oder den Lottogewinn oder sonst irgendwas, sondern fang an dort, wo du jetzt bist. Gott zu ehren mit deinem Besitz, Gott zu ehren mit deinem Geben. Weißt du, der Teufel hasst es, wenn Gläubige zu Reichtum kommen. Der Teufel hasst es, wenn Gläubige zu Reichtum kommen. Denn aller Reichtum, der zu Christen, der zu Gläubigen geht, er verliert die Kontrolle darüber. Er verliert die Kontrolle darüber. Satan. Ja? Denn ich gehöre Gott. Ich gehöre dem Reich Gottes. Das heißt, mein Portemonnaie gehört dem Reich Gottes. Und mein Bankkonto gehört dem Reich Gottes. Und alles, was da reinkommt, steht automatisch dem Reich Gottes zur Verfügung. Und darüber ist Satan nicht sonderlich begeistert. Deswegen bekämpft er, so gut er kann, diese gesamte Botschaft und den Gedanken, dass Gläubige irgendwo zu Besitz und Reichtum kommen. Und weißt du was? Gott möchte, Gott möchte Mittel und Ressourcen in unsere Hände geben, mit denen wir das Reich Gottes unterstützen können. Aber er kann uns das nur anvertrauen, wenn wir uns als treu erweisen in dem, wo wir jetzt sind. Amen. Wenn wir uns als treu erweisen in dem, wo wir jetzt sind. Wenn wir uns jetzt nicht treu erweisen und wir bekommen mehr, wird das mehr, wird der Reichtum uns kaputt machen, uns zerstören. Besitz und Reichtum hat die Kraft, auch uns kaputt zu machen, uns zu zerstören, wenn wir nicht dem Herrn hingegeben sind und wenn wir ihm nicht vertrauen. Kannst du mir glauben? Deswegen ist es wichtig. Und es gibt Leute, die sich als so treu erwiesen haben. Männer und Frauen Gottes, die, ich weiß, dass es Leute gibt, die geben nicht 10%, sondern 90% ihres Einkommens und leben sehr, sehr gut von den restlichen 10%. Sehr gut, ja. Ich weiß, dass es Leute gibt, die durch deren Hände Millionen fließen in die Verkündigung des Evangeliums, in den Bau des Reiches Gottes, in die Gemeinde. Aber keiner von denen hat angefangen an dieser Stelle, sondern alle von denen haben angefangen damit, dass sie treu waren im Kleinen. Dass sie treu waren im Kleinen. Gott möchte dich segnen, damit du ein Segen sein kannst. Und Gott möchte dich mehr segnen. Genauso wie Carlos gesagt hat, ja, Herr, vermehre unsere Einkommen. Ja, das ist durchaus ein gutes Gebet, damit wir dir mehr geben können, damit wir mehr ins Reich Gottes investieren können. Aber es ist so wichtig, dass unser Herz rein ist und rein bleibt. Und das stellen wir sicher, indem wir Treue in diesen Dingen üben, dort, wo wir jetzt sind. Dort, wo wir jetzt sind. Alles okay? Geht's euch gut? Noch nicht zu unbequem? Lasst uns mal noch eine Stelle anschauen im Galaterbrief. Und dann erzähle ich noch mal was von mir. Galaterbrief Kapitel 6. Galaterbrief Kapitel 6. Und wir fangen an im Vers 6. Dort spricht Paulus über die Verantwortung, die wir haben, zur Verkündigung des Evangeliums beizutragen. Ich meine, der Vers 6 ist ein Vers, der braucht nicht viel Auslegung. Da heißt es, wer im Wort unterwiesen wird, gebe aber dem Unterweisenden an allen Gütern Anteil. Lass mich das nochmal lesen. Wer im Wort unterwiesen wird, das heißt, wer das Wort Gottes empfängt, wer die Verkündigung des Wortes Gottes empfängt, der gebe demjenigen, der das Wort Gottes verkündigt, Anteil an allen Gütern, die er hat. Das ist das gleiche Prinzip, was Gott eingesetzt hat im Alten Testament mit dem Zehnten, durch das die Leviten und die Priester versorgt werden sollten. Ja, gleiches Prinzip. Und wenn wir weiterlesen, dann sehen wir, dass der gleiche Gedankengang, den wir in Maleachi 3 finden, das gleiche Prinzip auch hier wieder deutlich wird. Gott sagt, gib, sei treu in deinem Geben und vertraue mir, dass du dabei nicht zu kurz kommen wirst. Vertraue mir, dass du dabei nicht zu kurz kommen wirst. Passt auf, Vers 7. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Paulus kommt direkt auf dieses Prinzip von Säen und Ernten. Und dann sagt er in Vers 8, denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Prinzip. Und dann Vers 9, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Paulus sagt, lasst uns im Gutes tun, im Geben, nicht müde werden. Warum sagt er das? Weil es manchmal eine Versuchung geben kann, dass wir müde werden. Ja? Dass wir sagen, ach, das bringt ja sowieso nichts. Lohnt sich das wirklich? Sollte ich das wirklich tun? Wir könnten das Geld viel besser selber gebrauchen. Ba, 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 ba. Und Paulus sagt, hör nicht auf zu geben. Hör nicht auf zu geben. Mach Geben zu deiner Gewohnheit. Werd nicht müde in deinem Geben. Denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Ich bin immer sehr vorsichtig, über dieses Prinzip von Saat und Ernte zu lehren. Denn wenn wir es falsch verstehen, dann denken wir, das ist irgendwie so eine Mechanik. Ja, ich gebe das, dann bekomme ich das, dann gebe ich das, dann bekomme ich das, ich gebe das, dann bekomme ich das. Aber all unser Geben hat mit Vertrauen zu tun. All unser Geben hat mit Glauben zu tun. Das Prinzip von Saat und Ernte ist ein zutiefst göttliches Prinzip. Wusstest du das? Schau in die Schöpfung. Die gesamte Pflanzenwelt, die gesamte Tierwelt vermehrt sich, vervielfältigt sich durch Samen. Amen. Wer hat sich das ausgedacht? Nicht Mutter Erde, sondern Papa Gott. Amen. Er hat sich das ausgedacht. Und das ist ein grundsätzliches Prinzip, das sich durch die ganze Bibel fortsetzt. Und wir können das anwenden auf unsere zwischenmenschliche Interaktion. Jesus fasst das zusammen in den Worten, so wie ihr wollt, dass euch die Leute tun, so tut auch ihr ihnen. Ich versuche es mal in einfachere Worte zu fassen. Behandle andere so, wie du gern behandelt werden möchtest. Saat und Ernte. Diese Welt hat dieses Prinzip umgekehrt. Ja? Du bist gemein zu mir, also bin ich auch gemein zu dir. Ja? Du bist unhöflich zu mir, also bin ich auch unhöflich zu dir. Du betrügst mich, also habe ich auch das Recht, dich zu betrügen. Das ist das satanische Prinzip. Das göttliche Prinzip ist, ich fange an, einen guten Samen zu säen. Und das erfordert Glauben. Denn der Prozess beginnt damit, dass Same in meiner Hand ist. Amen. Und dieser Same in meiner Hand kann in zwei Richtungen gehen. Richtung 1, in meinen Mund. Und dann gibt es mir kurzzeitig ein gutes Gefühl. Richtung 2, in die Erde. Gebe ich ihn in die Erde, dann habe ich ihn nicht mehr, dann habe ich ihn losgelassen. Jesus sagt, das Samenkorn muss sterben, bevor es Frucht hervorbringen kann. Ja? So, ich lasse los und ich glaube und ich erwarte, dass der Samen eine Frucht hervorbringt. Dieses Prinzip können wir anwenden auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Dieses Prinzip können wir anwenden auf unsere geistliche Entwicklung. Paulus macht das hier an dieser Stelle. Ja, er sagt, wenn wir auf das Fleisch säen, mit anderen Worten, wenn wir unser Fleisch füttern, ja, dann werden wir am Ende Verderben ernten und Tod. Wenn wir auf den Geist säen, wenn wir unseren Geist ernähren, uns gute geistliche Dinge, gute geistliche Nahrung zuführen, werden wir vom Geist ewiges Leben ernten. Aber gleichzeitig können wir dieses Prinzip auch auf materielle Dinge und auf Finanzen anwenden. Paulus sagt das an verschiedenen Stellen. Jesus sagt das auch. So, wenn du gibst, erwarte Segen. Wenn du gibst, erwarte eine Ernte. Wer von euch kennt den Roman Robinson Crusoe? Ich weiß, auch in der spanischen Welt auch bekannt, ja? Okay. Ich habe dieses Buch geliebt als Kind. Ja, das war als Kind, war das eine meiner Lieblingsbücher. Und ich weiß nicht, ob ihr euch an diese Stelle erinnert, wo Robinson über seine Insel geht und eines Tages eine Stelle entdeckt, wo ein paar Getreidehalme wachsen. Und er wundert sich erst, wo auf dieser Insel Getreide herkommt. Und dann erinnert er sich, dass auf dem Schiff, auf der Schiffsladung, das Schiff, was gekentert war, dass die irgendwo irgendwelches Futter dabei hatten, was aus so Getreidekörnern bestand. Und ein Teil davon ist irgendwie bei dem Schiffbruch auf die Insel gelangt irgendwie. Und die Körner sind tatsächlich in die Erde gekommen und sind aufgegangen. Aber das waren nur ein paar Halme. Und in dem Buch heißt es, dass er so einen Wunsch hatte, so eine Sehnsucht nach Brot. Brot zu backen. Aber es waren nur ein paar Körner. Aber die Insel hatte ein sehr gutes Klima, sehr fruchtbares Klima. Und er hat dieser Versuchung widerstanden, das jetzt die paar Körner zu nehmen, zu mahlen und zu essen. Er hat sie genommen und hat sie ganz bewusst wieder ausgesät. Und innerhalb von kurzer Zeit brachten diese paar Körner wieder eine vielfältige Frucht hervor. Und er hat das dann 2-3 Mal wiederholt. Und dann hat er ein richtiges kleines Feld gehabt. Und er konnte so viel ernten, dass er tatsächlich davon Brot backen konnte. Wir haben im 2. Korintherbrief davon gelesen, dass Gott dem Sämann Samen gibt und Brot zur Speise. Iss nicht deinen Samen auf. Iss nicht deinen Samen auf, sondern sei treu, auch wenn es weh tut. Erinnere dich an René. Wenn René es tun konnte, kannst du es auch. Ich bin aufgewachsen in einer Gemeinde, wo nicht viel über Geld gesprochen wurde. Ich kann mich nicht erinnern, dass jemals eine Predigt gehalten wurde über den Zehnten oder über Geben. Aber das hat auch damit zu tun gehabt, dass in der DDR Geld keine so große Bedeutung hatte, weil es gab nicht so wahnsinnig viel, was man kaufen konnte mit seinem Geld. 1988, ich weiß es ganz genau, 1988 war ich auf einer Leiterschaftsschule und dann kam, das war zu DDR-Zeiten, dann kam aus Westdeutschland, aus München, kam Pastor John Angelina und lehrte eine Serie, eine Woche lang, mit dem Titel Wohlstand im Willen Gottes. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich grundlegende, fundierte Lehre gehört habe über Geben, über den Zehnten und über Gottes Versorgung und über Gottes Verheißungen, uns zu versorgen. Und es ging mir genauso wie René, nachdem ich das Wort gehört hatte, habe ich eine Entscheidung getroffen in meinem Herzen, habe gesagt, das werde ich ab jetzt tun. Herr, alles, was ich habe von jetzt an, alles, was zu mir kommt, werde ich dir treu verzehnten. Und ich habe das angefangen zu tun. Ich habe Zehnten gegeben und ich habe Opfer gegeben. Du sagst, was ist Opfer? Opfer ist das, was du über den Zehnten hinausgibst. Du sagst, man kann über den Zehnten hinausgeben. Unbegrenzt. So. Und weißt du, was dann passiert ist? Nichts. Ja? Es kam also kein Geldregen oder Goldregen vom Himmel. Oder irgend sowas, wie sich das manche Leute vorstellen. Und ich hatte auch keine übernatürlichen Erfahrungen, dass abends der Tank von meinem Auto leer war und früh habe ich mich reingesetzt und bumm, plötzlich war der Tank voll. Ich hatte tatsächlich ein Auto, das hatten meine Eltern mir gegeben, das war schon ein großer Luxus zu DDR-Zeiten, aber mein Einkommen war so gering, dass ich in der Regel nicht genügend Geld hatte, um voll zu tanken. So, das heißt, ich hatte nochmal für 10 Mark oder für 20 Mark habe ich getankt. Und ich habe alles, was ich hatte, all meine Ressourcen Gott zur Verfügung gestellt. Ich habe derzeit viel in der Gemeinde gearbeitet, habe auch ein Gehalt bekommen. Das waren 100 DDR-Mark brutto im Monat. Davon ging 10 Mark für Sozialversicherung ab. Ich habe also 90 Mark gehabt. So, auch in der DDR konntest du von 90 Mark schlecht leben. So, ich habe dann immer noch so Jobs nebenbei gemacht, um mir ein bisschen extra Geld zu verdienen. Aber und ich muss ehrlich sagen, es gab nie der Punkt, wo ich mit meinem Auto stehen geblieben bin, weil der Tank leer war. Ja, das heißt, es war immer noch wenigstens ein Liter Benzin im Tank, um mich von A nach B zu bringen. Und ich bin auch nicht verhungert in der Zeit. Ich sah nicht viel anders aus als jetzt. So, Gott hat mich versorgt. Weißt du, aber all dieser Überfluss, so das, was in Malachi steht, so die Fenster des Himmels und dass Gott ausgießen würde, Segen im Übermaß, das habe ich nicht gesehen. Und eines Tages hörte ich sehr, sehr klar, wie so eine Stimme zu mir sagte, warum machst du das alles? Das ist Quatsch. Das bringt nichts. Das ist Quatsch mit diesem ganzen Geben und diesem Zehnten. Du siehst doch, deine Finanzen sind so knapp und du kannst dir nicht mal eine Tankfüllung leisten. Und weißt du was, wenn du jemals so eine Stimme hören solltest, kann ich dir garantieren, es ist keine Stimme vom Himmel. Amen. Es gibt nicht nur die Stimme Gottes, es gibt auch noch andere Stimmen. Wusstest du das? Aber Gott sei Dank für den Heiligen Geist, der in mir war, der in mir lebte und der mir geholfen hat in dem Moment. Denn ich wusste genau, wer da zu mir sprach. Und meine Antwort auf diesen Gedanken war, ich tue das nicht als erstes, damit ich reich werde. Ich tue das als erstes, weil ich meinem Vater im Himmel gehorsam sein möchte. Er sagt es, ich weiß, dass er es sagt, und weil ich ihn so sehr liebe, deswegen möchte ich ihm gehorsam sein. Das ist mein Antrieb. Und ich habe gesagt, Teufel, ist mir egal. Wenn das die nächsten 10 Jahre so weitergeht, dass mein Einkommen nicht reicht, um für eine komplette Tankfüllung, ich werde weiter treu meinen Zehnten und mein Opfer geben. Ja, das hat den Teufel ein bisschen wütend gemacht und er ist dann ziemlich schnell verschwunden. Weißt du, die Bibel sagt, wenn wir ihm widerstehen, dass er flieht. Es war auch bei Jesus so. Jesus wurde auch in Versuchung geführt. Aber nachdem er widerstanden hat, nachdem er gesagt hat, es steht geschrieben, heißt es, der Teufel verließ ihn. Ja? Der Teufel mag keine Niederlagen. Und so habe ich einfach weitergemacht. Ich habe weitergemacht damit, weil das Wort Gottes es sagt. Ich bin dafür verantwortlich, das zu tun, was das Wort Gottes sagt. Ich bin nicht dafür verantwortlich, die Ergebnisse zu produzieren, die das Wort Gottes verheißt. Hört ihr mir zu? Ich sage es nochmal. Ich bin nicht dafür verantwortlich, die Ergebnisse in meiner Kraft zu produzieren, die das Wort Gottes verheißt. So. Während dieser Zeit redete der Herr zu mir und sagte, ich möchte, dass du auf eine Bibelschule gehst nach Amerika, zum Rema Bible Training Center. Und dort möchte ich dich vorbereiten und dort möchte ich dich ausbilden für die nächste Phase deines Dienstes. Das war in der Zeit, wo ich gesagt habe, Herr, ich mache alles für dich, aber ich werde kein Pastor. Und ich möchte auch nicht nach Suhl gehen oder irgendwohin nach Südthüringen. Und Gottes Antwort war, okay, ich bringe dich an einen Ort, wo ich dich vorbereiten werde. Aber der Gedanke, mir war nicht mal klar, dass dieser Gedanke von Gott war. Denn, als kleiner DDR-Bürger, nach Amerika. Wir können nicht mal nach Westdeutschland. Ja? Ich konnte nicht mal nach Bad Hersfeld fahren oder nach Coburg, geschweige denn nach Tulsa in den USA. Aber ihr wisst, was passiert ist. Im November 1989 fiel die Mauer. Und plötzlich konnten wir reisen, plötzlich konnten wir überall hin. Und wir waren voller Begeisterung. Und ich war auch voller Begeisterung. Und ich sage euch ganz ehrlich, für eine Zeit war ich dann auch nicht so super geistlich. Und ich dachte, sobald ich die Gelegenheit habe, ziehe ich nach Westdeutschland. So haben viele junge Leute gedacht damals. Ja? Ich ziehe nach Westdeutschland, ich besorge mir irgendeinen Job in einer Fabrik, irgendwo am Fließband oder irgendwas und tue mal richtig Geld verdienen. Und dann tue ich mir all diese coolen Sachen kaufen, die die anderen haben. Dann kaufe ich mir ein schönes Auto, ein Westauto. Ja? Denn bis dahin hatte ich ein DDR-Auto gehabt und das war dann nichts mehr wert. Ja, denn es muss ein Westauto sein. Ja. Und dann kaufe ich mir coole Klamotten und dann kaufe ich mir eine richtig coole Stereoanlage mit den Computern und Handys. Das war damals dann alles noch nicht so. Aber so eine richtige coole Stereoanlage. Ja. Und all das kaufe ich mir. Und nachdem ich das alles so durchdacht hatte und geplant hatte, klopfte der Heilige Geist an mein Herz. Und sagte, Fred, erinnerst du dich, was ich dir gesagt habe vor einiger Zeit schon? Ich möchte, dass du nach Amerika gehst. Zu dem Zeitpunkt war es so, um auf die Bibelschule zu kommen, brauchte man ein Studentenvisa. Und, und dieses Visa war ohne Arbeitserlaubnis in den USA. Das heißt, man durfte dorthin mit dem Visa, durfte studieren, aber man durfte nicht arbeiten. Und das war sehr streng. Um dieses Visa zu bekommen, musste man $9,000 nachweisen. Das heißt, man musste auf einem Konto $9,000 haben und musste diesen Kontoauszug zeigen bei der Botschaft, wenn man das Visa beantragt hat. Und mit diesen $9,000 musste man seinen Lebensunterhalt, damit man seinen Lebensunterhalt dort bestreiten kann. Schulgeld und Lebensunterhalt. Ich habe gesagt, okay, Herr, ich liebe dich, ich ändere meinen Plan. Ich gehe nach Westdeutschland, ich arbeite, ich spare jeden Pfennig. Und ich hatte so gedacht, naja gut, $9,000, 3 Jahre brauchst du mindestens, um das zusammenzusparen. Ja? So 3 Jahre harte Arbeit, ohne sich irgendwas zu leisten, so grundsätzlich von Wasser und Brot leben. Und dann habe ich das Geld zusammen und dann gehe ich nach Amerika auf die Bibelschule. Aber weißt du was? Gott hat andere Pläne. Manchmal testet uns Gott. Wusstest du das? Ja? Ein Test ist was anderes als eine Versuchung. Eine Versuchung will uns verlocken zur Sünde. Ein Test, wenn wir einen Test bestanden haben, werden wir immer befördert. Amen. Wenn wir einen Test bestanden haben, werden wir immer befördert. Wenn du das dritte Schuljahr bestehst, ja, das heißt, wenn dein Notendurchschnitt entsprechend ist, dann wirst du versetzt in die 4. Klasse. Und wenn du die bestehst, wirst du versetzt in die 5. Klasse. Und so weiter. Ich vermute mal, das ist in Lateinamerika nicht doll anders als in Deutschland. Ja. Und wenn du versagst, dann musst du die 3. Klasse wiederholen. Traurig ist, dass geistlich gesehen es viele Christen gibt, die auf kleinen Stühlen, hinter kleinen Pulten sitzen und das 13. Mal die 3. Klasse wiederholen. Aber das soll nicht so sein. So, wenn der Test kommt, stell sicher, dass du ihn bestehst. Und die Tests im Reich Gottes sind nicht so schwer. In der Schule heißt es immer, okay, Bücher und Hefte weg, wir schreiben jetzt einen Test. Im Reich Gottes kannst du den Test schreiben mit offenem Buch. Amen. Du kannst nachlesen, was Gott gesagt hat. So, das war meine Situation. Und ich, oh meine Güte, ich versuche jetzt die Geschichte kurz zu machen. Gott öffnete einen Weg, nicht nur durch ein Wunder, sondern durch eine Kette von Wundern, dass Gott mich übernatürlich mit jemandem connected hat, mit Leuten, die einen osteuropäischen Studenten für ein Jahr unterstützen wollten im Jahr 1990. Und durch Wunder über Wunder bekam ich alles. Ich bekam also die Unterstützung für das gesamte Schuljahr. Die haben jetzt gesagt, wir übernehmen alles. Wir übernehmen dein Schulgeld und du bekommst monatlich von uns eine bestimmte Summe, dass du leben kannst. Wir organisieren dir eine Wohnung, wo du wohnen kannst. Wir organisieren die Anmeldung bei der Schule für dich. Und das ist alles tatsächlich passiert. Und dann hat Gott ein Wunder getan, dass ich ein Visa bekommen habe. Dann hat Gott ein Wunder getan. Ich war damals in der NVA, das war die Nationale Volksarmee, das war die Armee der DDR. Und ich hätte noch bis November dienen müssen oder bis Ende Oktober. Aber die haben gesagt, du musst spätestens Ende August in Tolsa sein, damit du den Beginn des Schuljahres nicht verpasst. Ich habe gesagt, Herr, wenn das von dir ist, dann brauche ich ein Wunder. Und Gott hat wieder ein Wunder getan. Und ich wurde vorzeitig entlassen aus der NVA. Ja, nicht unehrenhaft oder so, also aber wirklich durch ein Wunder Gottes. Und ich hatte genügend Geld, um ein Ticket zu kaufen, um meinen Flug zu bezahlen. Überhaupt, wo bekommt man in der DDR ein Flugticket nach Tulsa? Ich meine, das ist auch nicht unbedingt jetzt ein Touristenort oder so. Also ich sage euch, Wunder über Wunder. Und weißt du, dass Gott ein Gott ist von mehr als genug? Gott ist ein Gott des Überflusses. Ich stehe heute Morgen hier, um euch zu bezeugen, dass Gott ein Gott des Überflusses ist. Er war es für Abraham, Isaak, Jakob, David, Salomo, für die Männer und Frauen Gottes des Alten Testaments. Und er war es genauso im Neuen Testament. Und er ist es heute noch. So Ende August. Ich weiß das Datum nicht mehr genau. Bringt mich also mein Vater zum Flughafen nach Berlin. Ich bin von Berlin aus geflogen mit dieser wunderbaren Frau, der ich kurz vorher ein bisschen näher gekommen war. Und dann hatten wir uns verabschiedet. Und mit der ganze Flug, das war ein bisschen kompliziert. Ich musste also von Berlin nach Frankfurt fliegen. Man hätte sagen können, hättest du gleich in Frankfurt losfliegen können. Nein, ich habe mein Ticket in Berlin gekauft. Ich musste von Berlin aus fliegen. Okay, war damals so. Und von Frankfurt musste ich nach London, von London nach St. Louis, von St. Louis nach Tulsa. Ich komme in Frankfurt an, noch nie eine große Flugreise gemacht, keine Ahnung von all diesen Dingen. Ich musste neu einchecken. Also habe mein ganzes Zeug geholt, mein ganzes Gepäck, gehe zum Schalter, sage hier, ich möchte einchecken für den Flug nach London. Die Frau dort am Schalter, klack, 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 sagt, oh, Herr Winkler, es tut uns leid, wir müssen Ihnen sagen, der Flug ist leider überbucht. Wir können Ihnen jetzt hier kein Ticket mehr geben, was Sie gebucht haben. Ich dachte, oh meine Güte, Test, erinnert euch, Test, ne? Und ich bin, weißt du, ich hätte jetzt frustriert sein können, ich hätte laut werden können, ich hätte anfangen können zu weinen, mich auf den Boden zu wälzen, irgendwas. Und ich habe gesagt, Herr, du hast mich bis hierher gebracht. Ja, was ist jetzt? Und während ich dieses einfache Gebet betete, sagte sie, naja, sagt sie, wir hätten noch einen Platz in der Business Class frei, den könnte ich Ihnen geben. Ja, Moment, Moment, ich hatte keine Ahnung. Weißt du, Business Class, was ich gesehen habe, war Mark, 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 Mark. Also Euro, 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 Euro. Ja? Und ich sage, okay, ich hatte mehr oder weniger fast mein ganzes Geld für dieses Economy-Ticket ausgegeben. Und ich sage, was kostet das denn, wenn ich jetzt einen Platz in der Business Class? Sagt sie, naja, mit der Buchung ist ja unser Fehler. Also Sie müssen da nichts extra zahlen. Ich sage, okay, Business Class Ticket. Okay, wartet, wartet, es geht weiter, es geht weiter. Das ist ja nur eine kurze Strecke. Das ist ja nur eine kurze Strecke von Frankfurt bis nach London. Sagt sie zu mir, behalten Sie den Boarding Pass gut, passen Sie gut drauf auf, denn der Boarding Pass gilt auch für den Flug von London nach St. Louis. So, ihr Lieben, Gott ist ein guter Gott. Gott ist ein Gott von mehr als genug. Und ich erinnere mich genau an den Augenblick. Ich hatte einen Fensterplatz und der Flieger ist über dem Atlantik. Ich sitze in der Business Class. Ist fantastisch. Ja? Du hast richtig große, breite Sitze, wo du dich so fast hinlegen kannst. Und ständig kommt die Stewardess und fragt, ob du irgendwas möchtest. Und sie kommen dann nicht vorbei mit so Alu-Assietten, Chicken or Fish oder sowas, Chicken or Beef, sondern dir wird eine Menükarte gereicht, wo du dann wählen kannst und so solche Sachen. Ja? Und während ich da so sitze, nach einem fürstlichen Mahl und aus dem Fenster schaue und runterschaue auf den Atlantischen Ozean, den ich zum ersten Mal überquere, so als kleiner DDR-Bürger, sagte der Heilige Geist zu mir, das ist deine Ernte. Das ist deine Ernte. Schau, ich hatte gegeben und ich hatte gesät für lange Zeit. Erinnert euch an die Stelle, die wir im Galaterbrief gelesen haben, wo Paulus sagt, lasst uns im Gutes tun, nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten. Und der Herr sagte zu mir, das ist deine Ernte, weil du treu gewesen bist, weil du dich als treu erwiesen hast. Und weißt du, der Segen ging weiter. Der Segen ging weiter. Ich war einen Tag dort in Amerika. Da habe ich festgestellt, in Tulsa kommst du nirgendwo hin ohne Auto. Ich hatte kein Auto. Naja, ich wohnte mit zwei anderen Studenten zusammen. Ich konnte mit ihnen rumfahren. Aber die Leute, die mich nach Amerika gebracht haben, haben gesagt, nee, das ist nichts. Wir kaufen dir ein Auto. Wir kaufen ein Auto, was wir dir zur Verfügung stellen für die Zeit, wo du hier bist. So einen Tag, nachdem ich dort war, hatte ich ein Auto. Ja? Dann habe ich festgestellt, die Apartmentanlage, wo sie eine Wohnung für mich besorgt hatten, mit den anderen beiden Studenten zusammen, die hatte einen Pool. Und einen Whirlpool, einen heißen Whirlpool. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich sowas schon mal erlebt hatte. Ja? So, das heißt, während die anderen Studenten dann nachmittags auf Arbeit gegangen sind, habe ich meine Pflichtliteratur genommen von der Bibelschule und habe meine Bücher im heißen Whirlpool gelesen. Weißt du, wenn du mir sagen möchtest, dass Gott heute nicht mehr ein Gott von mehr als genug ist, du kommst zu spät. Ja? Gott ist ein guter und ein treuer Gott. Aber Gottes Zahltag ist nicht jeder Freitag. Gottes Zahltag ist auch nicht jeder Monatsletzte. Aber Gottes Zahltag kommt. Ja? Erinnert euch an das Zeugnis von René und Heidrun. Ja? Wo sie über Jahre treu gegeben haben und Gott hat sie versorgt. Und dann sind sie an einen Punkt gekommen, an eine Situation gekommen, wo sie gesagt haben, okay, das ist jetzt mit unseren Mitteln eigentlich nicht möglich. Ja? Es ist mit unseren Mitteln eigentlich nicht möglich, unseren Sohn für ein Jahr auf eine Privatschule zu schicken. Aber Gott ist ein guter Gott. Gott ist ein treuer Gott. Und das Wort Gottes sagt, wir werden ernten. Zur gewissen Zeit, zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Es gibt so eine Lehre, vielleicht wirst du früher oder später da mal drüber stolpern, die heißt Name Your Seed. Das heißt, jedes Mal, wenn du gibst, jedes Mal, wenn du was aussehst, sag ganz konkret, okay, diese Gabe ist für das und das, diese Gabe ist für das und das, diese Gabe ist für das und das, für die und die Ernte. Ich bin an dieser Stelle vorsichtig. Ich würde daraus keine Theologie machen, aber gleichzeitig gab es eine bestimmte Zeit in meinem Leben, wo der Heilige Geist mich geführt hat, genau das zu tun. Das war eine Zeit auch mit sehr beschränktem Einkommen und jedes Mal, wenn ich was gegeben habe, habe ich gesagt, Herr, ich gebe dir das, du siehst die und die Not, ich würde gern das und das tun. Ja? Und dann habe ich gegeben und jedes Mal kam eine Ernte. Jedes Mal. Aber ich kann dir genau sagen, wann diese Zeit begonnen hat und ich kann dir auch genau sagen, wann diese Zeit wieder geendet hat. So, ich würde daraus keine Lehre machen, sondern ich kann dir sagen und ich empfehle dir, lass dich vom Heiligen Geist leiten. Es gibt keinen Ersatz für die Führung des Heiligen Geistes. Tue du das, was du in deinem Herzen hörst. Ich kann dir zwei Empfehlungen geben. Erstens, wenn du eine Not hast, wenn du einen Mangel hast, wenn du einen Mangel hast, dass du sagst, okay, Herr, ich vertraue dir, dass du diesen Mangel ausfüllst und ich bitte dich, dass du mir einen Samen gibst, dass ich bezüglich dieser Situation einen Samen sähe. Meine Tochter hat das sehr bewusst gemacht mit ihrer Autosituation über Jahre hinweg. Vielleicht haben wir andermal die Gelegenheit, dass sie uns dieses Zeugnis nochmal erzählt. So, das ist das Prinzip Nummer eins. Lass dich vom Heiligen Geist leiten. Und Punkt Nummer zwei. Werde ein Sämann. werde ein Sämann. Die Bibel sagt, Gott gibt Samen dem Sämann. Ein Sämann ist nicht jemand, der gelegentlich sät, ab und zu, wenn sich's gerade ergibt, sondern ein Sämann ist derjenige, der Säen zu seinem Beruf gemacht hat, zu seiner Berufung gemacht hat. Und hier sind wir wieder an dem Punkt von dem, was Carlos erzählt hat in seinem Zeugnis. Und hier sind wir wieder an dem Punkt mit der Treue. Wenn du sagst, Herr, ich möchte ein Sämann sein, gib mir einen Samen, wird der Herr dir einen Samen geben und er wird dich testen, ob du dann diesen Samen tatsächlich aussäst. Denn eins kann ich dir sagen aus meiner Erfahrung, solche Samen kommen häufig in Situationen, wo ich es auch gerade gut für mich selber gebrauchen könnte. Ja, ich möchte ein Sämann sein, aber lieber nächste Woche, nächsten Monat, das, was ich jetzt habe, das würde ich lieber für mich selber benutzen. Wenn das, was der Herr dir gegeben hat, ein Same ist, dann sei nicht untreu damit. Und indem du dich als treu erweist, wird der Herr dir mehr geben. Und er wird dir nicht nur Dinge in deine Hand geben, sondern er wird ganz konkret sagen, wo du geben sollst, wohin diese Dinge gehen sollen. Sei ein Sämann. Suche nach Gelegenheiten. Mach das zum Teil deines Gebetslebens, dass du sagst, Herr, führe mich, leite mich, lass mich sehen, wo du möchtest, dass die Ressourcen hingehen, die du mir gegeben hast. Nun erinnert euch, was ich über den Zehnten gesagt habe. Den Zehnten geben wir dorthin, wo wir ernährt werden. In die geistliche Heimat, die der Herr uns gegeben hat. Aber darüber hinaus, lass dich vom Heiligen Geist leiten. Und du sagst, ja, aber mein Einkommen ist beschränkt. Ja, aber Gott ist nicht beschränkt. Amen. Unser Einkommen ist vielleicht begrenzt, aber Gott ist nicht begrenzt. Wenn du dich als Treuer weißt, wird er dir Zuwachs geben. Wird er dir Wachstum geben. Und versuch nicht, oder anders, widerstehe der Versuchung, deinen Samen und dein Wachstum aufzuessen. Ich weiß, es wäre höchste Zeit, Schluss zu machen. Ich bin gleich fertig. Das ist das Problem, wenn man nicht wirklich ein Konzept hat. Ne? Es gibt so ein Prinzip, das habe ich von einem befreundeten Pastor gelernt. Das musst du nicht machen, aber ich glaube, es ist ein guter und weiser Rat. Und zwar sagt er Folgendes. Er ermutigt seine Gemeinde sehr, er sagt, erwartet Wachstum von Gott, erwartet Zuwachs von Gott, erwartet neue Einkommensquellen, erwartet Gehaltserhöhungen, erwartet Beförderung. Aber das Problem ist, sobald unser regelmäßiges Einkommen wächst, wächst auch unser Lebensstandard. Versteht ihr, was ich meine? Ja, es ist so leicht, sofort wieder das, was wir an Zuwachs haben, zu verkonsumieren. Ja, denn endlich kann ich mir mal die Schuhe kaufen, die ich eigentlich wirklich kaufen möchte. Oder die Kleidung, die ich wirklich kaufen möchte. Oder den Urlaub machen, den ich wirklich machen möchte. Oder endlich kann ich mir mal ein vernünftiges Auto kaufen, nicht eins, was 10 Jahre alt ist. Ja. Und er empfiehlt folgende Regel. Er sagt, er hat die 6-Monats-Regel. Er nennt sie die 6-Monats-Regel. Er sagt, wann immer Gott dir Zuwachs gibt, wann immer dir Gott Wachstum gibt, die ersten 6 Monate, nimm das, was an Zuwachs gekommen ist, und gib es komplett weg. Das heißt, du hast nicht weniger als vorher. Aber du gewöhnst dich daran, mit dem höheren Einkommen zu leben, ohne unbewusst einfach deinen Lebensstandard zu steigern. Und das finde ich eine recht gute Regel. Und das ist eine Möglichkeit, wie wir Gott zeigen können, dass wir treu sind. Und das ist eine Möglichkeit, wie wir wachsen können in unserem Geben, ohne dass unser Budget, was wir sowieso brauchen, irgendwo beeinträchtigt wird. Nur so als Gedanke. Geht's euch noch gut? Alles okay? Wunderbar. Dann lasst uns aufstehen und zusammen beten. Halleluja. Vater im Himmel, wir danken dir. Du bist so ein guter Gott. Du bist so ein treuer Gott. Und du bist ein überfließender Gott, Herr. Und wir danken dir, dass du uns hier lehrst über die Ökonomie deines Reiches, Herr. Du lehrst uns über die Ökonomie deines Reiches. Danke, dass wir nicht mehr Bürger dieser Welt sind, dass wir nicht mehr Teil dieser Welt sind, sondern dass wir Teil deines Reiches sind. Und dass dein Reich auf anderen Prinzipien beruht als die Reiche dieser Welt. Herr, wir danken dir, dass wir in einem Reich leben können, wo wir weggeben können und nicht ärmer werden. Wo wir geben können und dadurch nicht weniger haben, sondern mehr. Dank sei dir dafür. Dank sei dir. Vater, wir danken dir jetzt für alle Ressourcen, die du uns gegeben hast, die du uns zur Verfügung gestellt hast, die du in unsere Hand gegeben hast, Herr. Wir danken dir für Geld und für Einkommen und wir danken dir für die Fähigkeit, die du uns gegeben hast, Einkommen zu erwerben und Gewinn zu erwerben, Herr, und zu arbeiten mit unseren Händen und mit unserem Kopf. Wir danken dir dafür, dass alles Geschick, alle Intelligenz, alle Fähigkeit von dir kommt, Herr. Und dass du uns das gegeben hast. Und dass du darüber hinaus deinen Segen legst auf das Werk unserer Hände. Vater, und ich bitte dich, dass du uns vergibst, wo wir dir nicht vertraut haben, wo wir dir nicht gehorsam waren, wo wir gedacht haben, dass wir zu kurz kommen, wenn wir geben. Und wir wenden uns jetzt davon ab. Wir wenden uns jetzt davon ab, Herr. Und wir erklären dir heute, wir wollen treu sein. Egal wie viel oder wie wenig wir haben. Was auch immer du in unsere Hand legst, Herr. Wir wollen uns als treue Haushalter erweisen. Wir wollen dir zeigen, dass wir jemand sind, dem du vertrauen kannst. Dem du vertrauen kannst mit Finanzen. Dem du vertrauen kannst mit Ressourcen. Herr, wir wollen dir zeigen, dass wir das, was du in unsere Hand gibst als einen Samen, dass wir das nicht für uns selber verschwenden. Sondern wir wollen uns als treue Haushalter erweisen, in dem Bewusstsein, dass wir nicht zu kurz kommen werden, wenn wir dir dienen, Herr. Halleluja. Ehre sei dir, Herr, wir lieben dich. Du bist so wunderbar, du bist so großartig, Herr. Dank sei dir, Dank sei dir. Herr, versiegle diese Botschaft in unserem Herzen, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Amen.